Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Vielleicht sitzt ihr jetzt also neben einem anderen Menschen als vorhin. Ich glaube zu wissen, dass alle, die da sind, nette Leute sind. Wenn wir in der Welt Frieden hätten, bräuchten wir keine Religion. Wenn auf dieser Welt Frieden wäre, bräuchten wir kein Christentum. Hab ich mir nicht ausgedacht, habe ich kürzlich bei jemandem gelesen, wo ich dachte, der redet selten Unsinn. Ich weiß, man kann natürlich sagen, auch zu Recht, ist nicht die Religion oft Mitverursacher des Unfriedens. Und das stimmt, mit Religion kannst du Hass befeuern und auch das Christentum hat das schon oft getan. Aber dennoch kann man genauso sagen, das Ziel, das Vorhaben, zumindest der Religionen, die ich jetzt so kenne, soweit ich sie kenne, ist Frieden. Ob sie das jetzt gut oder schlecht machen, aber das haben sie zumindest im Sinn. Und die Religion, ich beschränke es jetzt vielleicht mal auf die christliche, weil ich es von der am sichersten weiß, aber ich glaube, das könnte man auch von anderen sagen, sehen im Unfrieden das größte Problem der Menschheit. Hätten wir Frieden, hätten wir also das, was die jüdische Bibel Shalom nennt. Und man könnte sagen, das ist vielleicht was Ähnliches, was manche Leute Himmel nennen. Hätten wir das, dann könnten die Religionen sagen, okay, Ziel erreicht, wir sind raus, macht's gut, ihr kommt jetzt alleine klar. In der christlichen Sprache hätten wir Frieden, dann wäre Gott nie Mensch geworden. Dann bräuchten wir weder Weihnachten noch Karfreitag noch Ostern. Man kann sagen, ach, die Religion wird uns dabei aber nicht helfen. Also vielleicht ist sie dafür da, aber sie hilft nicht gut. Man könnte es optimistischer sagen, man könnte sagen, der Mensch wird das ohne die Religion schaffen. Irgendwann mit dem Frieden. Das Christentum zumindest sieht das deutlich pessimistischer. Es beobachtet den Menschen und sagt, etwas im Menschen ist grundlegend problematisch und sorgt für Unfrieden. Klar ist der Mensch auch großartig. Ich habe eben gerade gesagt, ihr habt nur nette Leute um euch. Das meine ich auch tatsächlich einigermaßen ernst. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ihr seid nette Leute. Keiner von euch will Hass, Gewalt oder findet so etwas richtig gut. Soweit ich euch kenne, seid ihr sogar echt gut da drin, andere Menschen lieb zu haben. Wahrscheinlich lehnst du das Gegenteil ab von Liebe. Du lehnst auch Diskriminierung ab, wahrscheinlich. Du lehnst Machtmissbrauch ab und all diese Dinge. Das Christentum sagt, ja, das ist schon auch der Mensch. Der Mensch ist ein Guter. Und er ist das Gegenteil. Also der Mensch liebt und der Mensch hasst. Und fast immer kommt das in einem Menschen zusammen. Ich weiß nicht, ob es Ausnahmen davon gibt. Mag sein. Also der Mensch kann sehr selbstlos sein. Fast alle sind das. Alle tun das. Wir verzichten, damit andere was haben. Das ist nicht außergewöhnlich. Das können wir. Ihr alle würdet, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, aber das stimmt schon, ihr alle würdet euer Leben riskieren. Je nach Situation für einen anderen. Vielleicht würdet ihr es sogar aufgeben. Und die gleichen Leute, die das können, können auch andere ablehnen, andere klein machen, andere aufgeben, keine Hoffnung mehr für sie haben und so weiter. Wenn es sein muss, dann würde ich Gewalt anwenden. Also das mag jetzt theoretisch klingen, aber je nach Situation wäre ich und ihr wahrscheinlich in der Lage zu töten. Also jedenfalls sind Menschen, die genauso an Frieden interessiert sind wie wir, die auf anderen Erdteilen leben, im Moment in dieser Situation, dass sie das tun müssen. Wir hatten einfach das Glück, noch nie das tun zu müssen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist Weihnachten, finde ich. Also das kommt jetzt ganz schnell. Und da singen die Engel in dieser Weihnachtsgeschichte, ne, von dem großen göttlichen Traum, den Menschen Frieden auf Erden. Diesen Leuten, die so in sich beides haben. Möglichkeit zur Liebe und Möglichkeit zum Hass. Den Menschen Frieden auf Erden. Und eine der Ideen, die das Christentum formuliert, in dieser Reihe reden wir ja über das, was das Christentum besonders macht. Übrigens sind wir nicht im dritten Teil, sondern erst im zweiten. Aber die Hoffnung kommt noch. Also wenn ihr denkt, oh, habe ich verpasst? Nee, kommt noch. Das Christentum formuliert, wie das möglich sein könnte, wie das Realität werden könnte, Frieden auf Erden. Und eine Sache, die das Christentum formuliert, ist die Feindesliebe. Jesus von Nazareth war meines Wissens der Erste, der das so gefordert hat. Den Feind fair behandeln, das ist nicht Originalchristentum. Das gibt's überall oder an vielen Stellen. Dem Feind Gutes tun und so. Das gab's schon vorher. Ihn aber lieben. Vielleicht, das steht ja jetzt schon eine ganze Zeit hier vorne, ne, und du hast es vielleicht gelesen. Vielleicht hat dich das sogar geärgert und das wäre sehr verständlich. Also den Feind lieben, finde ich so eine radikale Aussage, dass sie fast sarkastisch wirkt. Also gegenüber einem Opfer ist diese Forderung ja fast, die ist hart, die ist unrealistisch. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Feind lieben. So, ich will in den kommenden Minuten jetzt versuchen, mit euch dem Gedanken der Feindesliebe, diesem Gedanken, dass wir uns dem nähern. Und vielleicht kommst du, wenn du in Gedanken mitgehst, am Ende nicht bei der Feindesliebe an und gehst hier raus und sagst, das mache ich jetzt. Ab jetzt liebe ich meine Feinde. Vielleicht nicht, du solltest dich vielleicht nicht überfordern. Vielleicht nimmst du dir aber ein, zwei Level vorher eine Idee mit, wo du sagst, okay, ich könnte vielleicht lieben, indem ich das und das mal tue. Feindesliebe ist das vielleicht noch nicht, aber auf dem Weg dahin gibt's noch ein paar andere Schritte. So, wir fangen hier an bei mir, also oder dir, also soll jetzt nicht Christoph Schmitter sein, sondern das bist du. Also ich schreibe jetzt hierhin ich. Ja, das war logisch, ne? Also das ist dein Ich und der andere und ich schreibe jetzt mal irgendwie, das ist der ist anders oder die. Das fängt jetzt sehr basic an bei diesem Gedanken. Das bist du und das ist der andere und das du bist und der andere ist anders, das ist erstmal nicht das Problem. Man könnte ja sagen, der ganze Unfriede der Menschheit kommt daher, dass jeder sich selbst der Nächste ist. Das ist eigentlich das Problem. Deswegen haben wir Unfrieden. Miroslav Volf, das ist ein Theologe, der lehrt in Yale und man hört ihm alleine deshalb zu, weil er Kroate ist und den Krieg, den Kosovo-Krieg oder den, ja, das sind ja verschiedene Kriege da unten gewesen. Ich weiß nicht genau, in welchem er steckte, aber er hat jedenfalls diese Gewalt da im ehemaligen Jugoslawien hautnah mitbekommen und die Gräuel und so. Und er schreibt über, als Theologe, über die Möglichkeit des Friedens, wenn man sich so zerstritten und so verfeindet hat. Und er sagt, die Zukunft der Welt hängt davon ab, wie wir mit Identität, Identität und Anderssein umgehen. Die Zukunft der Welt hängt davon ab, wie wir mit Identität und Anderssein umgehen. Dass du bist und deine Identität hast und der andere ist ein anderer und hat eine andere Identität, das ist erstmal nicht das Problem. Man könnte das ja sagen, dass daher der Unfriede kommt. Also vielleicht kennt ihr diesen Witz, zwei Leute laufen durch den Wald, sie treffen auf einen Bären, der Bär kommt auf sie zu, der eine packt seinen Rucksack aus, nimmt seinen Rucksack runter, zieht seine Turnschuhe aus und zieht sich seine Turnschuhe an. Der andere sagt, sag mal, glaubst du, die Turnschuhe helfen dir, schneller zu sein als der Bär? Der sagt, ich muss nicht schneller sein als der Bär. Ich muss schneller sein als du. Das kanntet ihr denn nicht, oder was? Der ist ja so alt. Okay. Aber das wäre, und wenn dieser Witz das typische Menschsein beschriebe, dann läge das Problem, was wir miteinander haben, im zuerst an sich selbst denken. Das ist aber eigentlich nicht das Problem. Also zum einen ist das an sich selbst denken etwas Gutes, Die Selbstliebe ist etwas Gutes. Wir versuchen unseren Kindern beizubringen, sich selbst zu lieben und an sich zu denken. So. Sich selbst zu mögen. Also es gibt Menschen, die können sich nicht selbst mögen, aber diesen Menschen geht's nicht gut und den Leuten um sie rum geht's oft auch nicht gut. Das ist eigentlich nicht das Problem, dass wir uns selbst lieben. Außerdem sind wir, habe ich ja versucht eben schon mal ab und zu sagen, wir sind in der Regel keine Egomanen. Wir lieben, wir helfen, wir können selbstlos sein. Wenn wir mit unserem Kind durch den Wald gehen, dann würden wir die Turnschuhe diesem Kind geben und würden selbst versuchen, diesen Bären aufzuhalten. Wahrscheinlich würden wir das irgendwie machen. Der Mensch ist, das ist jetzt wieder Miroslav Wolf, der Mensch ist, und das nicht nur, das haben viele erkannt, der Mensch ist nämlich genauso, wie er sich selbst liebt, ist er ein soziales Wesen. Und seine Identität, unsere Identität, deine Identität hängt nicht einfach nur an dir. Die findest du nicht in dir, die findest du letztlich im Zusammensein mit den anderen. Das ist, gehört ganz tief zum Menschsein dazu. Unsere Gruppe. Wir brauchen unsere Gruppe. Also deshalb bin ich Vater, Sohn. All die Worte, die ich jetzt sage, könnte ich nicht sein ohne die anderen. Ich bin Bruder, ich bin Cousin, ich bin Schweizer, ich bin Pastor, ich bin evangelisch, ich bin Christ, ich bin Demokrat, ich bin Würzburger, ich bin manchmal sogar Fan. All das könnte ich nicht sein ohne andere. Ohne die anderen meiner Gruppe wüsste ich nicht, wer ich bin. Wäre ich ganz allein auf der Welt, wüsste ich nicht mal, ob ich ein Mann bin. Oder heterosexuell. Ich wüsste jedenfalls nichts mit diesen Worten anzufangen, wenn ich ganz alleine wäre. Vielleicht wäre ich nicht mal Mensch, wenn ich ganz alleine wäre. In meiner Gruppe hingegen habe ich einen Namen. Da werde ich geliebt, wenn es denn gut geht. Da liebe ich, da bin ich wichtig. Da gehöre ich dazu. Identität hat sehr viel mit unserer Gruppe zu tun. Und dass wir lieben können innerhalb unserer Gruppe, das letztlich ist eher eine Ursache von Unfrieden, den wir haben. Also, der hieß Jonathan Sacks, der nennt es altruistic evil, altruistisches Böses. Also, selbstloses Böses. Wir können sehr gut selbstlos sein innerhalb unserer Gruppe. Das Problem ist, Identität, das Wir-Gefühl, das schreiben wir vielleicht noch hier hin, Wir, geht in der Menschheit immer irgendwie auf Kosten der anderen. Wir sagen wir und damit müssen wir fast automatisch sagen, die anderen. Das hier sind wir, aber das da sind die anderen. Fast automatisch wird aus dem Wir, das uns Identität gibt, Ausgrenzung von denen, die anders sind. Wir haben das ja eben so ein bisschen spielerisch nur versucht, ne? Also ihr habt mal eure Ecken euch zugeordnet und so nach Kategorien, wo man sagen kann, ja gut, da werden wir uns jetzt nicht drüber zerstreiten wahrscheinlich. Oder es wird auch nicht peinlich sein, sich zu outen. Man könnte andere Kategorien wählen, die viel mehr mit deinem Wesen zu tun haben. Und dann würdest du vielleicht mehr noch als eben ein starkes Wir-Gefühl erleben mit den anderen, die da rumstehen. Vielleicht, also sagen wir mal, wir hätten hier politische Orientierung in die Mitte geworfen und ihr hättet euch aufteilen sollen. Das wäre ja schon spannend. Aber dann hättest du ein stärkeres Wir-Gefühl mit den Leuten da. Es hätte passieren können, dass du aber auch auf einmal alleine in einer Ecke stehst und schmerzhaft erlebst, wie das ist, wenn man nicht dazugehört. Wenn man ausgegrenzt ist, einfach, weil die anderen anders sind. Oder du hättest das Umgekehrte erlebt mit Leuten, von denen du dachtest, wir sind ganz anders, plötzlich Gemeinsamkeit. Also wir hätten gesagt, wer hat schon mal als Kind Mobbing erlebt? Und du wärst in einer Ecke gewesen mit denen. Und plötzlich hätte euch etwas verbunden, von dem du nicht gedacht hättest, dass euch das verbindet. Also in diesem ist etwas ganz Starkes und etwas Abgrenzendes von anderen. Und darin liegt ein Problem. Wolf sagt, Inklusion, das schreibe ich jetzt hier hin, sage ich was, wo du vielleicht erstmal denkst, das ist doch falsch. Inklusion geht nur mit Exklusion. Inklusion, denken wir immer, ist das Gute, ne? Ist auch irgendwie das Gute. Aber Also Inklusion nach dem Motto, komm rein, du kannst hier dazugehören. Sei nicht die Lösung. Es wird automatisch bedeuten, dass du dazugehörst, wenn du auch so wirst wie wir. Also Inklusion, komm dazu, werde wie wir, bedeutet immer, wenn du nicht dazu kommst, dann ist allerdings Exklusion. Also wir müssen, um wir zu sagen, müssen wir die anderen sagen. Das ist ein Dilemma. Er sagt, wenn Inklusion die Lösung wäre, dann würden wahrscheinlich die Mächtigen, die großen Gruppen, die Kleinen schlucken. Und die Kleinen müssten sich anpassen. Inklusion im Extrem gedacht. Komm rein, werde wie wir. Jetzt sind wir schon näher dran an dem, was Unfrieden in der Welt entstehen lässt. Wir müssen es noch einmal steigern, weil ich denke, das Problem geht noch tiefer. Hiermit könnten wir wahrscheinlich noch umgehen. Hier drüben ist ja übrigens auch eine Gruppe, ne? Also wir sind so, die anderen sind anders. Man könnte vielleicht noch damit umgehen. Wir hätten dann so Dinge wie Diskussion hier zwischen den Gruppen. Oder sowas wie Konkurrenz. Also sagen wir, die vier Häuser in Hogwarts. Ja? Wir sind die, die sind die anderen. Und jetzt haben wir Konkurrenzdinge, aber das, ja. Vielleicht hätte man im schlimmsten Fall oder im schlimmeren Fall Desinteresse. Es interessiert uns einfach überhaupt nicht, was die anderen machen. So eine gewisse Ignoranz. Es gibt ein tieferes Problem. Und der Fachbegriff dafür heißt Dualismus. Und ich fände gut, also ich finde das jedenfalls hilfreich, ein bisschen zu verstehen, was Dualismus ist, weil man entdeckt es dann ziemlich häufig, leider bei sich selbst. Ihr werdet alle das bei euch entdecken, fürchte ich. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr ganz da raus seid. Dualismus bedeutet, du siehst die Welt grundsätzlich in zwei Hälften geteilt. Also das gibt's ja auch oft in der Welt, zwei Pole, also Nord- und Südpol. Du kannst nicht gleichzeitig im Norden wie im Süden sein. Es gibt entweder oder. Du sagst schwarz oder weiß, du sagst Plus oder Minus, Körper und Geist. Das ist ein typischer Dualismus. So. Im Dualismus sieht man die Welt geteilt und es kann immer nur eins von beiden sein. So. Jetzt ist es so, wir alle neigen zu diesem Denken. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gemerkt habe, dass das so ist. Wir mögen den Dualismus sogar sehr. Also zum Beispiel im Stadion. Also du bist im Stadion und du hast eine Person dabei, die sagt, ach, ich halte zu beiden Mannschaften. Willst du nicht mit im Stadion sein? Das ist überhaupt nicht interessant. Also das macht auch gar keinen Spaß. Du musst eigentlich denken, wir und wir wollen die anderen besiegen. So. Die Geschichten funktionieren oft nur mit Dualismus. Also die Orks bei Herr der Ringe. Die Geschichte wäre tot oder schwierig, wenn Sam Gamgee sich in eine Ork-Mädchen verliebt und dann kommen die zusammen oder... Also, nee, das sind die Bösen und das müssen die auch sein, sonst funktioniert die Story nicht. Ich erinnere mich auch noch, das ist eigentlich auch ein dualistisches Denken, wie viel Spaß das macht, mit einem Holzgewehr durch den Wald zu rennen und dieses Spiel zu spielen. Irgendwie. Bewaffnet gegen die anderen. Sich da rein zu fantasieren, dass es einfach darum geht, die anderen zu... Ja, ne? Also mit dem Holzgewehr natürlich nur. Wir neigen zu dualistischem Denken. Das machen wir ganz viel, weil es die komplexe Welt vereinfacht. Nicht nur, weil es Spaß macht natürlich, sondern weil es die komplexe Welt einfacher macht. Ich stehe am Bahnhof und ärgere mich, dass der Zug nicht kommt. Und es tut mir dann schon irgendwie gut, einen gehässigen Post über die Deutsche Bahn loszulassen. So, typisch Deutsche Bahn. Ich weiß, so sind die und deswegen kommt das. So. Hingegen hätte ich ja gar keine Lust mehr von so einem Menschen, der so wirklich tief drin ist, der irgendwie da die Pläne macht und den Zug umleitet und so, von dem erklären zu lassen, was jetzt heute passiert ist, was das mit Investitionen vor 20 Jahren zu tun hat und jetzt ist heute zwischen Hamm und Herne der E33 und deswegen war der langsamer dann hätte ich zum Schluss noch Verständnis dafür. So, ich wäre aber auch frustriert, weil ich denken würde, meine Güte, das kann ja nicht klappen. Das wird ja noch Jahre so. Also das heißt, da wo die Welt uns eigentlich zu komplex, zu kompliziert und zu schwierig wird, tut es unheimlich gut, sie dualistisch aufteilen zu können und zu sagen, die Welt ist gut und sie ist böse, ich bin auf der guten Seite und die anderen haben es verkackt und das ist der Grund. Stärker noch tendiere ich zum dualistischen Denken, wenn es um Ängste geht. Also bei der Bahn habe ich ja nicht Angst, da ärgere ich mich nur, aber wenn es um Angst geht, hilft das ungemein, dualistisch zu denken. Also ich rede jetzt ein bisschen, ja, es hilft schon, aber es ist natürlich eine ganz trügerische Hilfe. Ne? Also du hast nachts Angst, durch die Straßen zu gehen. Es hilft dir ungemein, glauben zu können, dass man die Bösen schon irgendwie an ihrem Äußeren erkennen kann. Wenn du denken müsstest, dass die Frau in Polizeiuniform da vorne an der Straßenecke auch ein potenzieller Serienkiller sein könnte, dann hättest du 100-mal mehr Angst. Also in einer Welt, in der wir Angst haben, hilft es ungemein, dualistisch zu denken. Wenn nur eine bestimmte Nation besiegt wäre, dann hätten wir Frieden. Wenn nur ein bestimmter Diktator weg wäre, dann hätten wir Frieden. Es hilft unheimlich, so zu denken. Der Relativismus macht das genaue Gegenteil, ist übrigens nicht die Lösung, überhaupt nicht mehr von Gut und Böse zu reden. Alle integrieren zu wollen, das geht auch nicht. Dann machst du das Böse nur, du redest es nur weg, als ob es nicht da wäre, als ob es diesen Diktator nicht gäbe. Aber es hilft ungemein in Angstsituationen, all das, was dir Sorge macht, also in einer Welt, die zu sehr anders ist, als wir sie uns wünschen, ist der Dualismus irgendwie ein naheliegender Gedanke. Und der macht die Welt einfach. Ja, und jetzt kannst du mal darauf achten, wie oft du das am Tag tust, dualistisch zu denken. Im Blick auf unsere Identität bedeutet jetzt Dualismus, und das ist wirklich ein Extrem dann, zu glauben, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Die sind nicht nur einfach anders und irgendwie Konkurrenten, nein, die sind wirklich böse. Hier sind Freunde, hier sind Feinde. Und der pathologische Dualismus, der glaubt das dann in seiner ganzen Tiefe. Dann hast du Rassismus. Dann hast du Nationalismus. Und im Moment haben wir überall wieder auf der Welt wieder Parteien, die genau das, den pathologischen Dualismus füttern. Und Michael Blume hat darauf hingewiesen, auf das deutsche Wort feindselig. Wir haben wieder die Feindseligkeit hat wieder Konjunktur. Also feindselig, ne? Also was ist das für ein Wort? Also es geht mir gut. Ich bin selig, wenn ich Feinde als Feinde identifizieren kann und kämpfen kann. Also ich werde selig, es geht mir gut, wenn ich meine Ängste in Ausgrenzung ableiten kann. Feindseligkeit. Noch zwei Gedanken, der Riss zu dem Dualismus. Der Riss dualistischen Denkens geht übrigens mitten durch Religionen durch. Das ist selten irgendwie Christen gegen Muslime oder sowas. Also wie viele Attentate passieren innerhalb der eigenen Volksgruppe oder Religion, ne? Also das geht oft mitten durch Kirchen, durch Nationalitäten. Der Dualist sieht den Feind letztlich auch in den eigenen Reihen. Und noch ein Gedanke, leider können auch sehr, sehr gute Ideen zu dualistischem Denken führen. Oder sie führen nicht dazu, aber darin abgleiten, wenn man nicht aufpasst. Also Menschen können sich so enthusiastisch um eine echt gute Idee sammeln, dass andere, sogar die nur halbherzig dabei sind, verdammt werden. Also das Christentum kann das. Leidenschaftlich, du kannst sehr leidenschaftlich Christ sein und sehr dualistisch denken. Über die es nicht sind. Dann wandert eben ein guter Teil in die Hölle. Das ist nicht schön, aber so ist eben die Welt. So denkt man dann irgendwie. Du kannst auch, ich versuche nochmal ein Beispiel, du kannst die, wie ich finde, gute Idee der fleischlosen Ernährung. Ich halte das wirklich für eine super Idee. Ich glaube, das täte unserem Planeten echt gut. Aber du kannst die Idee so gut finden, dass der Mensch am Bratwurststand zum Hassobjekt wird. Und dann hast du Dualismus. Dualismus kann also Ideen, und das ist tragisch, die großes Potenzial für die Menschheit hätten, okkupieren, kapern und kaputt machen oder zumindest in Misskredit bringen. Die gute Sache gerät unter die tödliche Idee der Reinheit, so nennt Wolf das hier, die tödliche Identität der Reinheit, das die wahren Guten. So, jetzt, was hilft uns jetzt das Christentum? Das Christentum hätte eine Idee, wie ich finde, und die ist halt wild, ich habe sie am Anfang schon gesagt. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist erstmal eine gute Idee. Das ist schon mal da, deswegen gut, weil die Selbstliebe, die habe ich ja gesagt, die ist eine wichtige, die wird zum Maßstab der Feindes oder der Liebe des zum anderen. Lieben soll man sich und so soll man auch andere lieben. Das ist aber keine Idee, die nur das Christentum hat. Das ist kein USP des Christentums. Das haben viele andere auch gesagt. Und es ist deswegen keine minder gute Idee. Aber das Christentum kann sich nicht auf die Fahne schreiben. Das war unsere. Aber weil es schon Herausforderung genug ist, wie ich finde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sage ich es heute auch. Vielleicht ist das das Level, auf dem du sagst, weiter komme ich nicht. Allerdings würde ich vielleicht ein Level noch weitergehen. Gemeint sind nicht diese hier. Also Jesus wird ja mal gefragt dann, Nächstenliebe, okay, wer ist denn mein Nächster? Also wie weit geht denn das mit der Nächstenliebe? Er erzählt eine Geschichte, wo einer einem anderen hilft, aber der, der dem anderen da hilft, der kommt aus der ganz anderen Gruppe. Also ein jüdischer Mensch und ein samaritanischer Mensch. Und die konnten nicht miteinander. In dieser Geschichte ist das so, ne? Also schon in der Nächstenliebe, wie Jesus sie meint, steckt das Potenzial des Friedens. Du wendest sie auf einen an, der wirklich anders ist als du. Jesus sagt mal, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Das ist eine gute Sache, aber das tun alle. Die Welt heilt noch nicht davon. Das bringt den Frieden Gottes noch nicht auf den Planeten. Nächstenliebe. Jetzt geht Jesus noch weiter. Er sagt in demselben Text, nein, liebt eure Feinde. Und etwas vorher, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Man könnte vielleicht sagen, brich so radikal du kannst mit dem Dualismus. So, und das war jetzt eben kein rhetorischer Gedanke. Ich weiß nicht, wie das praktisch geht. Jesus wusste es vielleicht, weil er hat in seinem Freundeskreis einen Menschen, also zwei Menschen, aber einer davon von den beiden ist ein ehemaliger Guerillakrieger, ein Zelot, also deren Hassobjekt war Rom, die Römer, und da gingen sie auch tätlich mordmäßig gegen diese Römer vor. Und dann war da ein Zöllner in seinem Freundeskreis, ein Kollaborateur, der Erzfreund war Rom. Also jedenfalls konnte man mit Rom sehr reich werden unter den eigenen Leuten. Ein Zelot und ein Zöllner, Erzfeinde. Und sie sind in seiner Gruppe. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Paulus glaubt auch, dass es geht. Und vielleicht findet man jetzt bei ihm einen Denkansatz, wie das funktionieren kann. Er sagt, es spielt keine Rolle mehr, Galater 3, ob ihr Juden seid oder Griechen. 2. Ob ihr Sklaven oder freie Menschen seid. Männer oder Frauen. Spielt keine Rolle mehr. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Ich mache jetzt hier, das sind die griechischen Buchstaben für Christus Jesus, weil ich den jetzt nicht zeichnen will. Seid ihr alle wie ein... Das war antidualistisch, was Paulus da gerade gesagt hat, ne? Paulus glaubt zu wissen, der Schlüssel liegt in einer Verbindung mit Christus. Er sagt das manchmal ja ganz komisch. Er sagt, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Er sagt, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Man weiß ja gar nicht genau, was er damit eigentlich sagen will, finde ich. Also meine Identität ist jetzt irgendwie eine Christus-Identität. Ich habe überlegt, was meint er und wie könnte man das vielleicht anders sagen? Ich lese es mal vor, wie ich das glaube. Vielleicht ist es so, die Erfahrung der Liebe Gottes zu dir wird dir so groß, dass du dich von jetzt an als einen Geliebten Gottes verstehst. Also du denkst an dich und denkst, was ich mal zuerst bin, ist ein Geliebter Gottes. Die Erfahrung der Liebe Gottes zu dir wird dir so groß, dass du dich zuerst als Geliebten Gottes verstehst. Und dann wird nämlich daraus relativ leicht, die Erfahrung der Liebe Gottes wird dir so groß, dass du von jetzt an alle anderen als Geliebte Gottes verstehst. Zuerst mal als Geliebte Gottes verstehst. Vielleicht kann man das auch so sagen, wenn du entdeckst, dass Christus, Jesus Christus dein Bruder ist, dann entdeckst du, dass er Bruder aller Menschen ist. Und dann sind wir und die anderen Geschwister des Christus. Und das macht nicht unsere Identität weg, aber es relativiert sie. Und du siehst dich ab jetzt irgendwie herausgefordert, weil der dein Bruder ist, irgendwie anders mit deinen Geschwistern umzugehen. So könnte das funktionieren. Wie das praktisch aussieht, ich schalte jetzt wieder einen Gang zurück. und versuche euch noch zwei Bilder mitzugeben, die vielleicht euch helfen können. Ich weiß nicht, ob Feinde zu lieben, aber zumindest mal auf Fremde zuzugehen, auf die ganz anderen, auf die, die dich nerven. Also, willst du das, wie mache ich das jetzt noch, willst du das an einem Punkt deines Lebens mal versuchen, Schritte auf den anderen zuzugehen? Einen, der anders ist, zu lieben, das würde ein gewisses Risiko bedeuten. Wolf sagt nämlich, dieser Theologe, ne, was du da machst, wenn du auf den Fremden zugehst, das hat einen Preis. Nämlich, du wirst zu einem gewissen Teil deiner eigenen Gruppe zu einem Fremden. Das musst du wissen. Du kannst mal an, ich weiß nicht, ob du sowas hattest, aber so einen weit gereisten Onkel, der manchmal zu Familientreffen kam, aber der war nur selten da. Also das war der, der irgendwie 3 Jahre in Sambia oder sonst wo gelebt hatte und durch die Welt gezogen war und so. Und wenn er dann da war, dann hat er immer viel erzählt, das war auch interessant und so. Auf eine eigentümliche Weise ist dieser Onkel aber ein Exot in der eigenen Familie geworden. Man hatte nicht mehr genau den gleichen Humor. Er lachte nicht mehr über jeden Witz irgendwie. Er war nicht mehr ganz einer von uns. Wolf sagt, es geht nicht darum, dass wir unsere Kulturen aufgeben. Also, dass die eine Kultur die andere assimiliert. Identität möglichst abzuschaffen. Darum kann es nicht gehen. Unterschiedlich einnivellieren. Dabei werden die Schwachen verlieren. Er sagt, es geht, und er beschreibt es jetzt aufs Christentum, es geht im Christentum darum, der eigenen Kultur auf gute Weise ein Fremder zu werden. Ein Stück weit ein Fremder zu werden. Wenn du auf andere zugehst und dich dabei ein bisschen von den eigenen Leuten entfremdest, weil du dich denen hier näherst, so. Und wenn du das merkst, dann bist du vielleicht auf dem richtigen Weg. Deswegen habe ich das eigentlich nur erzählt. Kannst du mal drauf achten. Das wird ein Preis sein, glaube ich, und vielleicht bist du dann auf dem richtigen Weg. Jesus war ein jüdischer Mensch. Seine eigenen Leute fanden ihn ziemlich befremdlich. Paulus auch. Das kannst du durch alle durchgehen. Wolf zeichnet dann zum Schluss noch ein Bild, und das will ich euch jetzt noch mitgeben, das euch vielleicht auch helfen kann. Und er hat sein Buch danach benannt, nach diesem Bild. Er nennt es von der Ausgrenzung, das wäre das hier, zur Umarmung. Und er versucht, das Bild der Umarmung zu nutzen, um zu sagen, wie könnte das denn aussehen, dass wir den anderen lieben, den so ganz anderen. Es sind immer noch Bilder, aber vielleicht wird es ein bisschen praktischer. Er sagt, naja, für eine Umarmung muss ich erstmal die Arme öffnen. So geht eine Umarmung los, Schritt 1. Vielleicht kannst du damit mal beginnen, dass du in dir Platz machst für den anderen, potenziell. Also weg von dem Denken, wir sind die Guten, die anderen sind bestimmt irgendwie schwierig, sondern zu sagen, ich mache in mir Raum für die so ganz anderen. Da ist noch gar nichts passiert, das ist erstmal nur eine Haltung. Die mir so ganz fremd sind, wer weiß, ich will eine Offenheit haben. Dann sagt er, der zweite Schritt ist warten. Denn da passiert vielleicht lange nichts. Also eine Umarmung, eine gute umarmt den anderen nicht gegen seinen Willen. Das ist nicht Umarmung, dass ich darüber gehe und irgendeinen knuddle, obwohl er es nicht will. Und der dritte Schritt dann, in der Umarmung dann, wenn Arme sich umeinander schließen, sagt er, dann bleiben in der Umarmung zwei. Die werden ja nicht eins. Die bleiben unterschiedlich. Das ist auch wichtig. In einer Umarmung sei einer der Gast des anderen. Und dann sagt er etwas, und auf das wäre ich nicht selbst gekommen. Er sagt, um die Andersartigkeit des anderen zu wahren, in der Umarmung zu wahren, ist es wesentlich, dass man die ungewöhnliche Fähigkeit entwickelt, den anderen nicht zu verstehen. Ich hätte ja gedacht, er sagt, den anderen zu verstehen. Der ist zwar anders, aber ich verstehe dich. Er sagt, nee. Den anderen zu umarmen, obwohl du den nicht verstehst. Und das musste erstmal fähig sein. Und der vierte Schritt dann, eine Umarmung lässt auch wieder los. Also, wir dürfen auch unsere Identitäten behalten. So, ich lasse dem anderen seine Identität. Ich vereinnahme ihn nicht. Wolf als Mensch, der Krieg erlebt hat und tiefen Hass zwischen Volksgruppen, er denkt die Umarmung sogar für den Feind. Er sagt, eine Umarmung, selbst wenn der andere ein Schwert trägt. Du könntest ja mal einfach nur anfangen, Umarmung zu denken, da, wo dir ein anderer fremd ist. oder du ihn nicht verstehst. Feind würdest du den lange nicht nennen. Aber das wäre schon mal ein Weg zum Frieden.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.